Hallo und herzlich willkommen zu Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, einem Podcast über linkes Prepping.
Ja, hallo, es ist der 16.10.2025.
Ich bin Lou.
Ich bin Julia.
Und heute reden wir worüber?
Darüber, dass Lou eine Exkursion gemacht hat zum Collapse Camp. Und da gibt es einiges zu berichten. Ja, das... Ich habe noch gar nicht viel Einblick darin, was das überhaupt war und ich war auch nicht dabei und ich werde mir das alles berichten lassen. Vielleicht werde ich auch eine Frage stellen, das könnte passieren. Außerdem haben wir aber vorweg einmal noch einen kleinen Rückverweis auf eine kleine Korrektur oder Ergänzung zur letzten Folge. Da hatten wir darüber gesprochen, dass ja in Berlin vor kurzem ein sehr, sehr langer, ausführlicher, umfangreicher Stromausfall war im Berliner Osten. Aufgrund von einem Brandanschlag auf einen Strommasten. Und wir hatten so ein bisschen die Frage gestellt, wie sicher sollen wir denn sein, dass das linke ExtremistInnen waren, wie es in den Medien sehr deutlich irgendwie von Anfang an verkündet wurde. Lou hatte die These geäußert, dass es dass linke Kräfte nicht die Organisation und das Expertenwissen hätten, das dazu notwendig wäre. Das war einfach so ein bisschen... Ja, so die Frage so, ich halte es für nicht ganz so wahrscheinlich. Jetzt habe ich hier einen Artikel vom RBB vom 9.10., wo ein Experte zum Thema Sicherheit und krisenkritische Infrastruktur zu Wort kommt. Und der sagt, hier, ich lese es mal vor, aber es ist auch ein indirektes Zitat, spezielles Wissen sei für so einen Anschlag nicht erforderlich. Täter könnten sich mit wenig Aufwand im Internet informieren. Wer in die Suchmaschine Stromtrassen eingebe, finde bei der Bundesnetzagentur Karten, die genehmigte, im Bau befindliche und bereits in Betrieb genommene Stromtrassen zeigen. Wer sich dort einliest, könnte neuralgische Punkte der Stromversorgung identifizieren. Und er sagt auch, dass das sinnvoll ist, dass dieses Wissen frei verfügbar ist, weil das zu einer offenen Gesellschaft gehört, dass Menschen sich so informieren können. Und er sieht das auch, also das finde ich jetzt noch ganz interessant, er sieht das nicht als Problem, dass das ganze System dadurch angreifbarer wird, sondern er sieht eben eher einen Bedarf bei einem besseren Notfallmanagement und besseren irgendwie Ausfallstrukturen oder so, wenn halt da irgendwie was passiert. Genau, das als Ergänzung. Das bestätigt jetzt null, welche Kräfte diesen Anschlag gemacht haben oder sowas, aber es ist zumindest eine kleine Ergänzung zu dem, was wir da in der letzten Folge in Frage gestellt haben.
Okay, vielen Dank. Dann muss ich also zugestehen, dass auch wenn ich linksradikalen, militanten Menschen nicht so solle viel zutraue, sie es vielleicht doch hätten hinkriegen können.
Ja.
Okay, nee, aber ich finde, es ist eine sinnvolle Ergänzung. Danke, dass du das ausgegraben hast.
Ja.
Wenn wir hier schon irgendwelche Thesen postulieren, dann sollten die ja schon auch ein bisschen in Fakten...
Ja. Wenn ich mal eine Fakte finde, dann packe ich die auch ein.
Wundervoll. Okay, das war das Faktum für heute.
Ja, genau.
Vielleicht brauchen wir dafür einen Jingle. Das Faktum für heute.
Ja.
Okay.
Und jetzt können wir ins Collapse Camp.
Ja, oh Gott. Das wird eine Ich-quatsch-dich-voll-Folge.
Ja, ich versuche gelegentlich Aha zu sagen, aber vielleicht sage ich auch Was bitte?
Ja.
Damit es nicht langweilig wird.
Dazu.
Aber es ist ja nicht langweilig. Nein, es ist nicht langweilig, wenn du das erzählst. Okay, ich bin bereit.
Ja, du traust mir vor allem zu viel zu, dass ich das ohne Nachfragen erforderlich zu machen irgendwie erklärt bekomme.
Ja, ich sehe hier deine Notizen vor mir. Ich glaube, du bist bereit.
Gucken wir mal.
Ja.
Genau, das Collapse Camp, das erste seiner Art, wahrscheinlich nicht das letzte seiner Art, fand Anfang August, Mitte August? Mitte August.
Im August.
Im August. Das Collapse Camp fand im August in Nordbrandenburg statt. Ging über 3 Tage ungefähr. Also Ankunft ab Donnerstagnachmittag und Abreise ab Sonntagnachmittag, Mittag. Genau. Und ich habe überlegt, ich würde gerne irgendwie kurz ein bisschen was dazu sagen, irgendwie... Warum eigentlich? Also warum haben Leute sowas gemacht und haben das so genannt? Was war das eigentlich für ein Camp? Was waren da so für Leute da? Was sollte mit dem Camp erreicht werden? Und mit welchen Inhalten ist dieser Ansatz irgendwie gefüllt worden.
Mhm.
Das ist eigentlich so die Struktur für das, was ich mir irgendwie überlegt habe, dir zu erzählen.
Yep.
Genau. Und vielleicht fangen wir kurz an. Ich werde irgendwie jetzt erstmal durch ein paar Begriffe durchgehen und wahrscheinlich werden wir die in irgendwelchen Folgen in der Zukunft nochmal tiefer angucken. Aber mal so ganz grob. Kollaps oder Kollaps, ich weiß nie, wie man es auf Deutsch richtig ausspricht.
Ich glaube auch, ich habe beides schon gehört.
Mhm. Also im Englischen ist es Kollaps, das weiß ich, da ist die Betonung auf der zweiten Silbe. Im Deutschen weiß ich es nicht. Okay, wahrscheinlich werde ich weiter Kollaps sagen, weil
ja.
So ist es. Genau, also Kollaps ist im Verständnis der Leute, die dieses Camp organisiert haben und wie sie es auch auf der Homepage formuliert haben, ein Prozess. Sie beziehen sich dabei auf die Systemtheorie. Und in der Systemtheorie heißt Kollaps erstmal, dass ein System, was besteht und funktioniert, sukzessive in einen Status übergeht, in dem es sich selber nicht mehr aufrechterhalten kann.
Mhm.
Das klingt relativ abstrakt, aber was irgendwie da schon so ein bisschen klar wird, ist, bei Kollaps geht es hier nicht darum, dass ein Gebäude kollabiert, sondern dass irgendwie Dinge irgendwie immer schlechter werden, bis sie halt irgendwann einfach nicht mehr funktionieren. Und die Annahme ist, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo wir sehen können, wie diverse bestehende Systeme, sei das unser Ökosystem, sei das das klimatische System, seien das gesellschaftliche Systeme wie Gesundheit, Altersvorsorge, Transport, auch einfach irgendwie so die Art und Weise, wie wir zurzeit irgendwie in Frieden miteinander leben, dass all diese Systeme unter massivem Druck stehen, dass sie teilweise schon nicht mehr komplett funktionsfähig sind, dass bei einigen dieser Systeme zu erwarten ist, dass sie über kurz oder lang zusammenbrechen werden und dass diese Zusammenbrüche sich gegenseitig beeinflussen werden, sodass es Wechselwirkungen gibt, wo das temporäre oder vollständige Zusammenbrechen von einzelnen Systemen die Destabilisierung weiterer Systeme zur Folge haben kann und umgekehrt. Genau. Kurz gesagt könnte man auch sagen, es wird alles immer schlimmer und wir haben den Zenit überschritten.
Mhm.
Und auf dieser Annahme aufbauend haben sich Menschen die Frage gestellt, okay, was machen wir denn damit? Sagen wir jetzt einfach, wir werden alle sterben oder und verkriechen uns in unseren Kellern und weinen oder machen wir was damit? Und der Ansatz der Leute, die dieses Camp organisieren, ist, okay, wenn das ist, was auf uns zukommt, wie können wir uns darauf vorbereiten und wie können wir dafür sorgen, dass wir immer noch unter diesen Bedingungen die bestmögliche aller Welten schaffen. Das ist ein Zitat, was, glaube ich, auf Scully zurückgeht. Scully ist eine Person, die das Camp organisiert hat und hat da auch als Pressesprecherin fungiert.
Mhm.
Ah ja, genau. Und ein Zitat von der Homepage, was vielleicht auch noch so ein bisschen die Motivation deutlich macht, ist der Satz, die Katastrophe ist kein Ereignis, sie ist ein politischer Raum und in einem Raum kann ich handeln. Das resoniert sehr mit dem, worüber wir hier auch reden.
Ja.
Oder?
Ja. Es ist ein politischer Raum. Ja. Mhm.
Genau. Ja, und dann gab es dieses Camp, das auch gar nicht so großartig beworben wurde, außer dass halt irgendwie ein paar Leute, die das organisiert haben, vor allem, glaube ich, Scully und Tazio Müller, die beide aus der Klimabewegung stammen.
Ja.
Darüber geblockt haben auf ihren Homepages.
Ah ja, okay.
Und das scheint halt irgendwie ein wesentlicher Teil gewesen zu sein, um halt die Information zu verbreiten und scheint ausgereicht zu haben, dass sich die Zahlen unterscheiden sich auf diesem Camp dann zwischen 700 und 1000 Leute rumgetrieben haben.
Okay, krass.
Es ist ein bisschen schwierig, das genauer rauszukriegen, weil sogar in den verschiedenen Zeitungsberichten, die alle zitieren, werden da unterschiedliche Zahlen genannt. Mal sind es 700 Menschen plus 200 Referierende oder 250 Referierende. Mal sind es 700 bis 800 Menschen inklusive 200 Referierenden.
Okay.
Unklar.
Schlechte Organisation im linken Kreis. Wir haben es ja gesagt.
Ja. Genau, und im Prinzip, das war ein reines Lerncamp, würde ich sagen. Also für mich war das was Neues. Ich weiß, dass es solche Camps gibt. Ich war auf denen noch nicht. Ich bin bisher, wenn dann, eher auf so Aktionscamps gewesen, wo wir uns getroffen haben, um dann halt irgendwas zu machen. Keine Ahnung. Gipfelblockaden oder irgend so ein Kram, was dann halt irgendwie, was man macht und was nicht funktioniert, aber was man halt trotzdem macht. In diesem Fall war es so, es gab halt ein Tagesprogramm, das war ein riesengroßer Haufen Workshops. Ich glaube, es gab in den 3 Tagen insgesamt über 100 Workshops zu verschiedensten Themen. Da würde ich auf jeden Fall dir nachher noch mehr zu erzählen. Und abends gab es dann so ein bisschen Abendprogramm mit Bühne und Open Decks und Bar und gemeinsam rumhängen und so.
Sagst du noch, was das irgendwie gekostet hat oder wie das sonst so strukturell irgendwie abgelaufen ist?
Ah, genau. Es gab Tickets, die waren, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich habe einen Workshop gegeben, einen kleinen, und musste deswegen selber nichts bezahlen, aber ich glaube, es waren so um die 60 Euro
Ja,
für die
okay.
3 Tage. Und es gab einen Zeltplatz, es gab einen Platz für Wohnmobilcamp, einen Camper, es gab eine Küfergruppe, die irgendwie fürs Essen gesorgt hat. Und darüber hinaus war das Camp relativ selbst organisiert. Das heißt, irgendwie so, Essen wurde zwar irgendwie von der Küfergruppe geplant, angeleitet, vorbereitet, aber zum Schnippeln haben sich dann halt Leute in Schnippelschichten eingetragen. Und das Camp hat deswegen funktioniert, weil alle Teilnehmenden 2 bis 3 Arbeitsschichten von jeweils einer Stunde machen sollten und das auch irgendwie ganz gut gemacht haben. Also das war dann Sachen schnippeln, abwaschen, Infopunktschichten, Klos putzen, was halt immer so anfällt, wenn man irgendwie so eine große Struktur organisiert.
Und diese Workshops in was für Gebäuden oder wie haben die stattgefunden? War das irgendwie draußen? War das in so Zelten?
Das war auf der Kuhlmühle, das ist ein alternatives Wohnprojekt in Neubrandenburg, die ein relativ großes Areal draußen haben, wo dann, ich glaube, so wie 16, 17 Workshop-Zelte stattfanden, Workshop-Zelte rumstanden. Und in den Zelten und teilweise auf der Wiese haben dann die Workshops stattgefunden. Genau, und einen Kids Space gab es auch und einen kleinen Büchertisch irgendwo. Und die Kohlmühle selber hat auch einen Teil Infrastruktur bereitgestellt. Also es gab eine Bar, die ist, glaube ich, überwiegend von der Kohlmühle bespielt worden. Irgendwelche Leute haben sehr, sehr leckere Crepes verkauft. Und was die Leute angeht, die da waren, es war einerseits sehr divers und andererseits gar nicht.
Also linke, weiße aller Geschlechter.
Ja, so ein bisschen. Also irgendwie tatsächlich überwiegend linke, weiße Cis-Leute und auch ein eher älteres Publikum, als man sonst bei vielen linken Veranstaltungen trifft. Und
Was heißt älter? Heißt älter über 20? Heißt älter unser Alter? Heißt älter älter als wir?
also es war schon insgesamt sehr gestreckt, wenn wir die Kinder rausrechnen, von denen ich vermute, dass die wenigsten von sich aus entschieden haben, dahin zu fahren, dann waren es immer noch Leute zwischen wahrscheinlich Anfang 20, und in irgendeinem Interview hieß es, dass die älteste teilnehmende Person Anfang Mitte 70 war. Aber es gab schon einen sehr großen Schwerpunkt bei Leuten, die 40 plus waren. So. Genau. Und damit einhergeht schon auch, Menschen, die 40 plus sind und sich für linke Politik interessieren, sind meistens ein relativ spezifisches Milieu, nämlich so ein linksgrün versifftes Bürgertum. Die waren da schon sehr stark vertreten.
Interessant.
Ja.
Also, ja.
Ja, es gab, also ich würde sagen, irgendwie die haben so eine Mehrheit ausgemacht, und gleichzeitig gab es halt irgendwie das, was ich so ein bisschen als die abgefuckten Ränder bezeichnen würde. Also irgendwie, es gab viel, viel mehr, ne? Irgendwie, es waren schon auch sichtbar queere Leute und Transleute da. Die Orga war sehr, sehr queer. Es war extrem weiß, was jetzt auch nicht viel anders zu erwarten ist, leider in deutschen linken Zusammenhängen, vor allem in welchen, die irgendwie sehr stark aus der Klimabewegung geprägt werden. Ja, ich habe hier so ein Zitat aus der Zeit mitgebracht, die das so ein bisschen versucht hat, irgendwie so das Spektrum von Menschen, die da waren, irgendwie anschaulich zu beschreiben. Und da steht in der Zeit dann, Zitat, ohne Anspruch auf Vollständigkeit sitzen da junge Menschen in Schwarz mit ausrasierten Schädelseiten.
Da haben sie dich gesehen.
Was? So jung bin ich nicht. Genau, junge Menschen in Schwarz mit ausrasierten Schädelseiten neben einer Gruppe mit 30er in Leoprint, in Klammern Frauen, beziehungsweise
What?
Mit lackierten Nägeln, in Klammern Männer, die so ähnlich auch aus einem Berliner Club stolpern könnten. Also, ja.
Ah, die Zeit.
Die Zeit. Es sagt sehr viel über die Person, die das geschrieben hat.
Ja,
über irgendwie Geschlechterzuschreibung qua Ansehen sprechen wir jetzt mal nicht.
Ja.
Ja. Genau, also das war die erste Gegenüberstellung. Junge Menschen in Schwarz und die Mit-30er in Leoprint und mit lackierten Nägeln, die so ähnlich auch aus einem Berliner Club stolpern könnten. Dann schreibt die Zeit weiter hinzu, kommt die Barfuß- und Raster-Fraktion, die man sich teils auch auf den Corona-Protesten vor ein paar Jahren hätte vorstellen können.
Ja.
Ah ja, genau. Und dann schreiben sie hier, alles in allem hätten etwa 700 Leute für die Teilnahme gezahlt, je zwischen 60 und 100 Euro. Mitsamt den Referentinnen und Referenten dürften an die 1000 Menschen auf dem Gelände sein, schätzt Scully. Die Taz schreibt von 800 linken AktivistInnen. Ja, also das sind so die Zahlen, die ich irgendwie dazu hatte. Und das ist so ein bisschen die Anschaulichkeit des Spektrums. Also es war irgendwie innerhalb dieser weißen Bubble, war es tatsächlich relativ vielfältig.
Okay, interessant. So.
Ja. Die Ziele, die so ein bisschen formuliert waren, es war schon irgendwie ein Bildungsprojekt, auf jeden Fall. Also es ging einerseits darum, Fähigkeiten zu vermitteln und andererseits aber auch irgendwie so Bewusstseinsbildung zu machen, also sich inhaltlich irgendwie mit den Themen auseinanderzusetzen und auch diese Idee des Kollaps mehr besprechbar zu machen und mehr irgendwie überhaupt einen Diskurs darum aufzumachen. Es ging aber auch darum, Praxen, die schon existieren, zusammenzubringen. Leute, die irgendwie jetzt schon Dinge machen, die irgendwie in einer schlechter werdenden Zukunft relevant sein könnten, miteinander in Kontakt zu bringen, Vernetzung zu fördern, Skillshare zu machen. Ja, und das Ganze ist schon sehr auch geprägt von diesem Gedanken von solidarischem Prepping, wie er halt auf dem Soli-Prepping-Kongress und auch in Schweden unter diesem Begriff Preppertilsammann heißt es, glaube ich, also zusammen preppen, von Per Plüschke sehr stark gemacht worden ist. Per Plüschke selber war auch da und hat Workshops gegeben.
Wow.
Ich habe noch irgendwo ein Zitat gelesen, was ich dafür auch ganz gut passend fand. Irgendwie, ich glaube, das war in einem Chat, der aus dem Camp entstanden ist, da schrieb jemand, das Kollaps-Camp ist nicht der Raum einer Bewegung, sondern ein Raum für Bewegte.
Deep.
Fand ich auch. Also schon irgendwie ein Ort, wo Leute hingehen, die schon Sachen machen.
Ja, okay.
Und die sich dann mit anderen Leuten vernetzen, die auch Sachen machen.
Mhm. Aber wird das dann nicht eine Bewegung?
Das wäre halt die Frage. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich darüber so gerne reden will und warum ich auch so ein bisschen einfach erzählen will, was so mein Eindruck davon ist, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, so, da ist was entstanden, was wahrscheinlich den Beginn einer neuen Bewegung markiert und diese Bewegung, die sich jetzt gerade dabei ist zu formieren, von Leuten, die sich da kennengelernt haben oder besser kennengelernt haben und sich jetzt vernetzen, die nennt sich jetzt schon selbst Kollapsbewegung und hat nach einer kurzen Diskussion, ob man noch andere Begriffe in Betracht ziehen sollte, sich mehr oder weniger darauf geeinigt, naja, irgendwie nehmen wir den halt. Die Frage, sind wir eine Bewegung oder nicht, die wird immer noch diskutiert. Aber ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehen, dass da dann Leute mit diesem Begriff hantieren und dass da Leute unterwegs sein werden, die wir, wenn sich der Begriff Kollapsbewegung noch ein bisschen verbreitert hat, irgendwie dann auch von außen zuschreibend dieser Bewegung zuordnen werden.
Ja. Ich weiß immer nicht, wie... ich glaube, ich bin schnell frustriert, wenn irgendwie viel darüber diskutiert wird, ob man jetzt eine Bewegung ist oder irgendwie sowas. Was war denn das Letzte, wo das so ein Thema war? Ich glaube, vielleicht auf Twitter oder irgendwie so. Oder auch wenn von MeToo-Movement die Rede ist, dann denke ich so... schwierig und ja, keine Ahnung, es gibt vielleicht Gründe, warum ich das, den Begriff dann irgendwie schwierig finde, aber wenn die Leute selber, die da irgendwie zusammen sind, als was auch immer für eine Struktur, wenn die viel Zeit damit verbringen zu diskutieren, ob sie jetzt eine Bewegung sind oder nicht, dann bin ich genervt.
Ja. Ja, also es wird gerade viel Zeit mit Diskutieren verbracht.
Mhm.
Das ist auch, ich glaube, es ist einerseits nötig und andererseits ja, ist es auch was, was ich auch kritisch sehe.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, also was ich ganz viel erlebt habe auf dem Camp und auch in den Online-Äußerungen in Gruppen, die ich danach irgendwie, wo ich halt noch Mitglied bin, ist, dass Leute gesagt haben, so, endlich bin ich mal nicht von Menschen umgeben, die diesen zwanghaften Optimismus verbreiten. Und die mir die ganze Zeit, wenn ich meine Angst vor der Zukunft äußere, sagen, ach, es wird schon alles nicht so schlimm werden und ach, es ist doch noch so lange hin.
Ja.
Sondern die mich ernst nehmen und die das genauso sehen wie ich. Und das scheint im Umfeld von ganz vielen Teilnehmenden einfach nicht die Normalität zu sein. Und wenn ich das voraussetze, ich finde das schwer vorzustellen.
Ja, du auch, ne? Also, ja, ich habe letztens auch gerade wieder mit ein, zwei Personen gesprochen, die so meinten, ja, also mein Umfeld ist halt, weiß nicht, bürgerlich, straight, normie und ich steche da raus und deswegen sagen die halt so bestimmte Sachen und dann denke ich so, wow, sowas sagt wirklich jemand. Ich dachte, das gibt's nur im Fernsehen oder sowas und ich bin auch immer ganz irritiert, wenn ich mir mit allen Leuten einig bin, naja, was weiß ich, so Rente, weiß der Geier, ob das System noch existiert und dann begegnet man so Leuten, die sagen, nee, wieso, hier, ich gehe dann und dann Rente. Ja, und ja, es ist schwer vorstellbar, dass das doch eigentlich der gesellschaftliche Mainstream
also,
ist.
Also alleine die Annahme irgendwie, dass es ein Renteneintrittsalter geben
ja,
wird
ja.
und dass man selber dann noch am Leben ist.
Ja.
Das sind ja schon so zwei Grundannahmen, die man erstmal setzen muss.
Ja.
Irgendwie unabhängig davon, ob es dann irgendwie noch ein Rentensystem gibt, von dem man Geld kriegt. Also irgendwie, es ist ja...
Ja.
Ja, ich finde es auch ganz faszinierend. Also, aber irgendwie konfrontiert mit so vielen Menschen, für die das scheinbar die soziale Normalität ist, habe ich mich dann wieder gefragt, wie sehr leben du
ja.
und ich eigentlich in der Bubble?
Ja, genau, genau. Und wie sind wir da reingekommen? Und also einfach, weil wir überall sonst rausgeflogen sind, vermutlich, oder freiwillig rausgegangen sind, so denke ich. Aber ja, es ist, wo ist denn dieser gesellschaftliche Mainstream? I don't know.
Ja, Tazi Müller hat dazu heute oder gestern gerade einen ganz, ganz interessanten Take veröffentlicht in seinem eigenen persönlichen Rückblick auf das Camp, wo er gesagt hat, in seiner Wahrnehmung und für ihn ist das Camp vor allem ein Ort für Gescheiterte, weil er sagt, dass das in seinen Gesprächen das Verbindende war, was halt all die unterschiedlichen Menschen, mit denen er sich unterhalten hat, mitgebracht haben. Dass es irgendwo ein persönliches, berufliches, emotionales, wie auch immer, Scheitern gegeben hat, durch das Menschen durchgearbeitet haben.
Wow.
Und das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also es resoniert mit mir einerseits, weil ich das auf jeden Fall für mich auch so in Anspruch nehmen würde. Scheitern ist schon auch ein großer Teil meiner Geschichte. Und der Umgang mit dem Scheitern und der Umgang mit dem Nichterreichen von Zielen ist ein wesentlicher Teil meiner Geschichte. Und gleichzeitig bin ich immer so fasziniert, wenn ich Menschen begegne, die wo ich das Gefühl habe, die haben solche Erfahrungen nicht gemacht. Die haben keine nahen Menschen verloren, die haben irgendwie noch keine Ziele gehabt, die sie sich gesetzt haben, wo sie dann vielleicht noch nicht mal durch ein eigenes Verschulden, sondern wirklich nur durch äußere Umstände diese Ziele nicht erreichen konnten. Und das hat irgendwie einen großen Knick in ihre bisherige Lebensplanung oder in ihr Persönlichkeitsbild reingehauen. Und ich denke immer so, gibt's euch? Wie macht ihr das?
Ja.
Und warum seid ihr emotional so unreif? Und das ist natürlich eine gemeine Reaktion, aber irgendwie, ich glaube, worauf ich damit raus will, ist, dass das Durchleben und Wachsen an Scheitern natürlich irgendwie eine Persönlichkeitsentwicklung voraussetzt oder mit sich bringt. Und dass scheinbar gerade diejenigen von uns, die das schon mal durchgemacht haben, diejenigen sind, die sich diesen Kollaps-Themen eher annähern. Tazi Müller hat dazu relativ viele Theorien. Also seine eine These dazu ist, dass die Klimabewegung gescheitert ist und er in dem Versuch, die Klimabewegung zu organisieren und auf eine bestimmte Art zu organisieren, auch ganz persönlich damit gescheitert ist, mit seinem Aktivismus, weil es nicht möglich gewesen ist, eine Mehrzahl der, oder eine Mehrheit der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass wir mehr für Klimaschutz machen müssen.
Mhm.
Und Tazio bezeichnet die Mehrheitsgesellschaft als Verdrängungsgesellschaft.
Mhm.
Manchmal bezeichnet er sie als Arschlochgesellschaft.
Ja.
Und ich glaube, wenn man einmal irgendwie selber auf der Straße geklebt hat, um für Klimaschutz zu protestieren und irgendwie erlebt hat, wie Menschen in Autos darauf reagieren, dann ist das sehr nachvollziehbar.
Ja, das stimmt schon.
Aber irgendwie vor allem diese Idee der Verdrängungsgesellschaft ist eine, die er inzwischen sehr pathologisch irgendwie meint, weil er davon ausgeht, dass wir, wenn wir auf das Klima gucken und auf die Klimakatastrophe gucken, irgendwie einen Trauerprozess durchlaufen müssen.
Mhm.
Und dass Verdrängung eine der ersten Reaktionen auf Trauer oder eine der ersten Reaktionen in einem Trauerprozess ist.
Mhm. Interessant, ja.
Und dass, solange wir in diesem Verdrängungsstadium sind, es gar nicht möglich ist, sich irgendwie die aktuellen und kommenden Krisen überhaupt anzugucken, weil es emotional nicht aushaltbar ist.
Mhm. Mhm.
So.
Ja.
Und da kann man natürlich sagen, dass Menschen, die irgendwie die grundsätzliche Erfahrung einer schlimmen Sache ins Auge zu gucken und das auszuhalten, die diesen Prozess schon mal durchlaufen sind, irgendwie vielleicht auch besser emotional ausgestattet sind, um einen derartig düsteren Blick auf die Zukunft überhaupt erstmal zuzulassen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so unbedingt auf die psychologische Ebene heben würde oder sowas, sondern bei mir ist es vielleicht eher so, wenn du strukturell Scheitern erlebt hast, dann hast du halt gemerkt, dass die Gesellschaft, die dir verspricht, dass du hier mit bestimmten Tätigkeiten, also mit Anstrengen, Arbeit, fleißig sein und sowas, dass du weiterkommst, die hat dich fallen lassen.
Mhm.
Und dann bist du so, Moment mal, wenn diese ganzen Geschichten nicht wahr sind, dann ist vielleicht die Rente auch nicht wahr. Und dann ist vielleicht die unendlichen Ressourcen des Planeten auch nicht wahr. Und dann bist du eher dazu bereit.
Ich glaube, es gibt da ganz viele Zugänge zu. Ich würde auch gar nicht unbedingt zu 100% mit Tazios Analysen mitgehen, aber ich glaube, dass sie zumindest sehr, sehr plausible Beschreibungen für einen Teil der Prozesse darstellen.
Ja, und ein hilfreiches Framing auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, das finde ich auch. Also mir hilft es sehr, um irgendwie anders auf bestehende gesellschaftliche Realitäten drauf zu gucken, mir das mal so anzugucken und dann irgendwie zu denken, so, okay, ja, dann machen plötzlich diese ganzen irrationalen Reaktionen von la, 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 und jetzt fliege ich in den Urlaub, weil irgendwie, ja, wir haben ja noch irgendwie Klimaneutralität ist ja erst bis 2035 angeplant oder 45 oder wann auch immer, auf jeden Fall zu spät. Das macht dann plötzlich wieder Sinn.
Ja.
Ich würde voll gerne noch ein bisschen zu den Inhalten erzählen.
Ja.
Kann ich dich noch weiter voll quatschen?
Kannst absolut,
du noch?
Ja, ich finde.
Wunderschön. Also, erstmal ist der Ansatz der Leute, die das Camp organisiert haben, unter diesem Blick auf Scheitern, auf Emotionen, auf Trauer, auch unter der Perspektive, dass der Kampf gegen die Klimakrise verloren ist, dass die Klimakrise stattfindet, dass sie schlimmer werden wird und wir da nicht mehr viel dran tun können. Und wir deswegen einfach eine Welt betrauern müssen, die gerade dabei ist, zu Ende zu gehen.
Mhm.
Aus diesen ganzen Gedanken heraus irgendwie haben die Organisierenden gesagt, okay, es muss ganz, ganz viel emotionale Arbeit geben.
Oh, krass. Mhm.
Und tatsächlich hat sich die Workshop-Schiene oder hat sich das Workshop-Programm in drei Schienen aufgeteilt, die auch mehr oder weniger gleichmäßig bespielt wurden. Das war Theorie, Praxis und Emotion.
Mhm.
Und in den verschiedenen Schienen, die es dann gab, irgendwie war das Programm wirklich extrem vielfältig. Also ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, wie umfangreich, umfassend auf dieses ganze Thema Kollaps und kollabierende Zukunft und solidarisches Prepping draufgeschaut wurde und was da alles mitgedacht wurde.
Mhm.
Es ist so viel, dass ich teilweise Sachen selber nur aus Zeitungsartikeln gelernt habe, weil es gar nicht möglich war, alles mitzukriegen. Es gab irgendwie ein Workshop-Programm von 22 Seiten. Ich kann mal so skizzenartig so ein paar Sachen versuchen, irgendwie so darzustellen. Also es gab irgendwie einerseits in dem Theoriebereich ging es halt um Fragen von Kollaps. Was ist das eigentlich? Was kommt da auf uns zu? Wie können wir das analysieren? Dann Ich habe gar nicht so viel Theorie mitgenommen, habe ich gerade festgestellt. Aber es ging auf jeden Fall auch teilweise um Psychologie. Also es gibt diesen Begriff Kollapspsychologie, der gerade irgendwie auch so ein bisschen da die Runde macht, wo Leute versuchen, im Prinzip genau dieses, was passiert hier in unserer Gesellschaft eigentlich und was passiert in den Individuen angesichts dieser Zukunft und wie reagieren sie darauf, das irgendwie theoretisch zu fassen mit Mitteln der Psychologie. Es gibt mindestens eine Person, die auch in der Camp Orga war, die zu Kollapsdidaktik oder Kollapspädagogik zu forschen scheint, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das eigentlich ist, aber scheinbar war das Camp unter der Perspektive auch irgendwie eine Bildungsreise. Das ist ein Begriff, der immer mal wieder rumgewabert ist. Ich weiß nicht, was eine Bildungsreise ist, aber vielleicht, wenn uns Leute zuhören, können Menschen damit was anfangen.
Also, dass die Leute aus der Forschung da hingekommen sind oder für euch alle
als Teilnehmende? Ich glaube, für uns alle als Teilnehmende.
Ah, okay.
Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es ein bisschen darum geht, dass du halt irgendwie hingehst und in einem Bildungsprozess als eine andere Person wieder rauskommst, weil du halt nicht einfach nur ein bisschen theoretisches Wissen aufgefressen hast, sondern irgendwie dich halt irgendwie als ganzer Mensch mit Themen auseinandergesetzt hast. Das ist so eine Hypothese dazu, was damit gemeint sein könnte. Aber ich weiß es wirklich nicht genauer. Okay. Wie gesagt, den Theorieteil habe ich so ein bisschen auch ignoriert, glaube ich.
Ja, überwiegend. Ich meine, muss ich ja da auswählen.
Im Praxisteil, der war... Na, kommen wir erstmal zum Emotionsteil. Den habe ich auch relativ stark ignoriert. Ich wollte eigentlich an einem Workshop teilnehmen, wo es um Verkörperung von Weißsein ging. Das fand ich extrem spannend. Ich war dann leider, als der Workshop stattgefunden hat, nicht so richtig fit, irgendwie in so einer großen Runde so einen Workshop zu machen. Es gab auf jeden Fall auch Workshops zu radikaler Therapie. Es gab Workshops zu Trauer, verschiedene, auch zu unterschiedlichen Mitteln mit Trauern umzugehen. Also irgendwie von... Wir treffen uns und sprechen einfach mal über unsere Trauer zu. Wir haben jetzt einfach mal eine Stunde, wo wir irgendwie zu Musik irgendwie all unsere Gefühle raustanzen können. Zu, wenn wir konkret irgendwie diese Umwelt betrauern, von der wir ausgehen, dass sie halt so nicht mehr so lange existieren wird irgendwie, dann gehen wir jetzt mal alle in den Wald und verbinden uns mit einer Pflanze und versuchen mal wirklich in einen konkreten Kontakt mit der Natur, die um uns rum ist, zu gehen. Und aus dieser Verbindung heraus zu trauern. Vieles davon war mir sehr fremd.
Ja.
Teilweise war es mir auch gar nicht so fremd, aber ich hatte das Gefühl, dass die Menschen, mit denen ich da gerade anwesend bin, für mich nicht die richtigen Menschen sind, um das zu machen. Das war so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich da nicht so dran teilgenommen hatte. Und bei vielem hatte ich auch das Gefühl, okay, das sind emotionale Arbeiten, die habe ich einfach für mich schon ausreichend betrieben, da muss ich jetzt keinen Workshop mehr machen.
Ja, ja.
So. Genau, und dann bin ich halt relativ stark in der Praxisschiene gewesen und habe da Workshops gemacht. Was ich leider verpasst habe, ist ein mehrtägiger Crisis Response Management Workshop, den Cardus gegeben hat.
Ah ja.
Was ich auch verpasst habe, ist ein, ich glaube, halbtägiger Workshop unter dem Titel Ein Pride March verteidigen oder How to Defend a Pride March.
Ah ja.
Wo mir Menschen von erzählt haben, wo es also wirklich viel darum ging, wie speziell CSDs unter den Provokationen und Angriffen von Rechten weiterhin gut durchgeführt werden können, auf eine Art und Weise, die halt möglichst die Teilnehmenden schützt und das Durchführen des CSDs gewährleistet. Und da hat es dann wohl so eine Praxisübung gegeben, die so ein bisschen so Live-Roleplay-Anteile hatte, wo dann Leute im Prinzip simuliert haben, okay, wir stehen jetzt hier, wir sind gerade aus dem Bahnhof ausgestiegen und in 300 Metern ist der See und der See symbolisiert für uns den Beginn der Demo und wir müssen jetzt halt den Weg zur Demo machen und irgendwie wir sind eine Gruppe und unser Ziel ist, da hinzukommen und dann sind sie halt einfach losgegangen und plötzlich sind halt irgendwie 5 vermummte Menschen aus dem Gebüsch gesprungen und haben angefangen, sie zu schubsen und anzuschreien.
Okay.
Und dann war so ganz praktisch die Frage, was machen wir denn jetzt? Wie reagieren wir da drauf? Fangen wir jetzt an, zurückzuschubsen? Versuchen wir irgendwie, das möglichst irgendwie abzuwehren, um halt einfach weiterzugehen? Wie können wir irgendwie zusammenbleiben? Und offensichtlich waren das alles so Fragen, die halt vorher theoretisch schon besprochen wurden,
mhm,
und wo es dann halt quasi eine Praxisübung dazu gab, wie können wir diese Strategien auch anwenden und wie fühlt sich das auch an.
Mhm.
Ich finde das einen total guten Ansatz.
Ja.
Und war wirklich ein bisschen traurig, dass ich das verpasst habe.
Mhm.
Ich habe in einem sehr coolen Workshop gesessen, der auch mehrfach stattgefunden hat, wo es darum ging, um linke Räume zu schützen.
Mhm.
Auch wieder überwiegend vor Nazi-Angriffen, aber wir haben dann schon auch über solche Dinge wie juristische Angriffe, also was ist, mhm, wenn dann plötzlich irgendwie die AfD den Bürgermeister stellt und dann irgendwie die Finanzierung vom örtlichen, weiß ich nicht, Treffpunkt der örtlichen Stadtteilküche, Bibliothek, wie auch immer irgendwie in Frage gestellt wird oder Räume irgendwie entzogen werden sollen. Und natürlich auch ganz konkret, wie können wir irgendwie unsere unabhängigen Spaces, unsere Hausprojekte vor Anschlägen schützen?
Mhm.
Oder was können wir tun, wenn es Anschläge gibt, um halt irgendwie die Projekte zu unterstützen? Das war irgendwie sehr, sehr gut, sich da mal zu vernetzen. Es gab ziemlich viele Selbstverteidigungsworkshops.
Mhm.
Auch einfach dieselben Workshops mehrfach und teilweise dann irgendwie mit unterschiedlichen Zielgruppen. Also,
mhm,
dass es dann mal Flinter-Workshops waren und mal allgemeine Workshops. Und die Idee war, glaube ich, dass überwiegend nur so 20 bis 30 Menschen in einem Workshop teilnehmen können und bei so vielen Leuten, die da sind, möglichst viele Menschen irgendwann mal so einen Workshop mitgemacht haben könnten. Und deswegen gab es sie dann halt mehrfach. So. Genau, es gab einen Erste-Hilfe-Workshop, der auch, glaube ich, in den Medien relativ präsent war. Da ging es, der wurde gemacht von der schwedischen Initiative Stop the Bleed und da ging es tatsächlich darum, Schusswunden erst zu versorgen.
Mhm.
Die Motivation dahinter scheint zu sein, dass es in der Region Stockholm inzwischen ein relativ großes Problem mit bewaffneter Gangkriminalität gibt.
Mhm.
Und Leute dann irgendwann einfach mal eine Schießerei vor ihrem Café mitgekriegt haben und so waren, okay, scheiße, hier liegt jetzt gerade eine angeschossene Person auf dem Boden, ich kann die mit meinen regulären Erste-Hilfe-Skills gar nicht versorgen, was mache ich?
Mhm.
Das war sowas, womit ich mich selber noch nicht so konfrontiert hatte und wo ich gerade mich schon frage, wie wichtig ist es, mir diesen Skill eher schnell oder eher mittelfristig auch anzueignen, weil ich schon glaube, dass das ein wichtiger Skill sein wird.
Ja.
Genau, und ich glaube irgendwie, es gab auch auf jeden Fall so Funkworkshops und Solarworkshops und irgendwelche Sachen mit, irgendwelche Lebensmittel anbauen waren, glaube ich, auch noch mit dabei. Das habe ich alles ein bisschen verpasst, auch einfach, weil es zu viel war, als dass ich es hätte mitnehmen können.
Mhm.
Ja. Mit Andersdenkenden sprechen ist noch so ein Thema gewesen. Was habe ich hier noch an Notizen? Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die mir so aufgefallen sind.
Mhm,
und um das so ein bisschen zusammenzuzurren, mein Eindruck ist, dass für die Ziele, die sich die Orga gesetzt hatte, nämlich irgendwie hier Leute zu vernetzen, Leuten irgendwie so einen Startpunkt zu geben, um halt ins Handeln zu kommen, auch weil Handlungsfähigkeit halt irgendwie Ohnmachtsgefühle und Verzweiflung bekämpfen kann oder helfen kann, irgendwie darüber hinwegzukommen. Dafür war das ein sehr gut geeignetes Programm.
Mhm. Ja, also für mich jetzt auf jeden Fall mega beeindruckend. Also ich bin jetzt von keinem Thema wirklich überrascht und trotzdem bin ich von jedem Thema super überrascht. So, oh mein Gott, stimmt, daran könnte und müsste man ja auch denken.
Mhm.
Das finde ich sehr krass und ich finde es sehr krass, dass es halt zu diesen ganzen Themen dann irgendwie Arbeit gibt, die da gemacht wird, dass da Leute irgendwie auf die Idee kommen und so. Und dann denke ich halt so, ja, warum ist das nicht super da verbreitet? Also hier mein Nachbarschaftshaus in der Gegend, die können alles anbieten, die könnten ja sagen, so, hier machen wir übrigens Schutz für Marginalisierte, wie schützen wir das Haus, wie schützen wir hier Gruppen, die irgendwie vielleicht unterwegs sind, wir bieten hier Erste-Hilfe-Workshops auch für Demo-Nachbereitung oder irgendwie sowas an, weil das sind ja alles Sachen, die hier, die eigentlich alle Leute irgendwie betreffen können ab einem gewissen Punkt,
mhm,
oder zumindest Leute, die irgendwie linksaktivistisch marginalisiert irgendwas sind. Ja, ich finde es gerade krass, dass damit sich beschäftigt wird und dass es dann aber nicht super doll verbreitet ist. Und jetzt fühle ich mich selber auch schlecht, weil ich mich zu diesen ganzen Themen überhaupt noch nicht informiert habe. Ja, und finde es sehr gut, dass du da warst und dich informiert hast und ich hoffe, da reibt was ab.
Ja, ich glaube tatsächlich irgendwie, wir stehen da gerade auch am Anfang eines Prozesses.
Ja.
Also ganz viele von diesen Menschen, die jetzt sich als Kollapsbewegung organisieren wollen, die gerade irgendwie in verschiedenen Städten, hier in Berlin, aber auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland irgendwie Kollaps-Stammtische zur Vernetzung ins Leben rufen und sich einfach erstmal treffen wollen. So, ich glaube, ganz viele von denen werden rausgehen, werden halt versuchen, einerseits ihre Inhalte und andererseits aber auch die verschiedenen Praxen irgendwie mehr zu pitchen.
Ja.
Und Leuten auch nochmal irgendwie nahezulegen, so, hey, das ist wichtig, sich damit zu beschäftigen.
Mhm.
Und ich glaube, dass gerade irgendwie passiert das noch nicht, aber das wird wahrscheinlich, oder wenn es gut läuft, wird das in 3-4 Jahren ganz anders aussehen.
Ja.
So, das wäre so eigentlich so mein optimistischer Ausblick irgendwie, wenn das jetzt alles klappt, wenn hier wirklich jetzt Leute irgendwie anfangen, erfolgreich mit anderen Menschen ins Gespräch zu gehen, irgendwie neue Inhalte in ihre eigenen Initiativen reinzutragen, ihre eigenen Initiativen besser zu vernetzen, dann kann da wahnsinnig viel entstehen.
Ja.
Und dann ist es vielleicht nicht so sehr, also vielleicht ist es dann genau dieses Ding, ne, dass es halt schon den besten Zeitpunkt gegeben hätte in der Vergangenheit, damit schon anzufangen, aber irgendwie jetzt ist immer noch der zweitbeste Zeitpunkt.
Ja, ja, guter Punkt.
Ja, man vergisst manchmal, unter welchem Titel wir das hier eigentlich machen, aber irgendwie, ja, es gibt ja schon einen Grund dafür.
Es ist voll gut, wenn das immer mal wieder irgendwie, ja, Mann.
Mhm. Ja, und ich bin total gespannt, was vielleicht in deinem Nachbarschaftshaus auch passiert. Vielleicht redest du ja irgendwann mal mit Leuten oder irgendwelche anderen Leute dort reden mit Leuten.
Ja.
Ja.
Okay, das war der Inhalt.
Das wäre es, was ich zum Camp zu sagen habe.
Ist das alles, was du zum Camp zu sagen hast?
Das ist alles, was ich zum Camp zu sagen habe.
Okay.
Machen wir einen Cut.
Ja.
Und sagen wie immer, danke an Anna für die Produktion, danke an Schmanalika für die Musik, danke an euch alle da draußen fürs Zuhören.
Ja.
Und dann bis bald.
Genau.